der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
In meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten. Die meisten davon sind nie eingetreten.
Und damit herzlich willkommen im Fitnessstudio der Fröhlichkeit, dem Coaching-Podcast für die Bauchmuskeln und das Gehirn. An meiner Seite der ultimative Bauchmuskel der Belustigung und der Guru des Grinsens. Er ist der Muskel, der anspringt, sobald jemand auch nur daran denkt, mürrisch zu sein und stattdessen eine Lachsalve abfeuert. Also legt die Stirnbänder an, zieht die Sportstiefel an und bereitet euch vor auf ein Training, das eure grauen Zellen und die Lachmuskeln zum Brennen bringt. Hier ist er, der Sultan des Schmunzelns, der Kaiser des Kicherns, Christoph.
I cannot more, mein Lieber. Die Anmoderationen werden immer kreativer und ich nehme auch diese herzlich an und möchte dich auch herzlich begrüßen, lieber Sepp. Grüß dich, wie geht's dir?
Ja, gut geht's mir. Christoph, du hast ein sehr schönes Zitat mitgebracht von Mark Twain. Was hat das denn mit unserer heutigen Sendung zu tun?
Eine Menge. Wir reden ja heute, ich sag jetzt mal, unter dem Überbegriff New Work sprechen wir viele Themen an. Wir haben eine wunderbare Person heute zu Gast. Und wenn ich die ganzen Katastrophen, die sich eventuell, also die eventuell eintreten könnten, mir überlege, komme ich natürlich nicht ins Handeln. Und heutzutage gibt es scheinbar alleine durch die ganze Nachrichtenlage irgendwie nur noch negative Konsequenzen. Sich mal was trauen und trotzdem irgendwie offen bleiben für neue Sachen ist, glaube ich, einer der Schlüssel, um in der neuen Arbeitswelt bestehen zu können. Und deswegen ist dieses Zitat, was wir da am Anfang gebracht haben, glaube ich, ganz, ganz spannend und passend als Einstieg in unseren heutigen Podcast. Was denkst du dazu?
Also ich finde das super spannend, insbesondere mit der Brille einer Führungskraft. Denn wenn ich mir als Führungskraft schon viele dieser Katastrophen im Vorfeld ausmale, dann neige ich womöglich auch dazu, als Micromanager unterwegs zu sein. Und genau darüber wollen wir nachher ja auch in dem Gespräch mit unserem Gast sprechen. Denn es geht so ein Stück weit darum, einen Ansatz zu diskutieren, der die Möglichkeit gibt, zwar, na, ich sag mal, Grenzen zu definieren, aber dann doch zwischendrin zu schauen, wie kann ich den Freiraum schaffen, damit sich meine Mitarbeitenden kreativ ausleben können. Und deswegen passt dieses Zitat sehr gut für das, was wir heute vorhaben.
Das schöne Gespräch.
Sie ist die Jeanne d'Arc der New Work Bewegung. Sie brennt für Veränderungsmanagement. Mit der Ich und Wir Akademie, die sie gegründet hat, berät sie unter anderem Führungskräfte zu agiler Führung. Sie ist Buchautorin. Sie ist darüber hinaus auch noch Dozentin im Rahmen der Business Coaching Ausbildung an der Quadriga. Und ihr Herz hat sie an einen Norweger verloren. Herzlich willkommen, liebe Susanne Ring.
Hallo, herzlich willkommen. Was soll ich sagen? Danke, dass ich bei euch sein darf. Und also als Jeanne d'Arc hat mich man noch nie bezeichnet und das musste ich gerade so vor mich hin kichern und nicht laut ins Mikrofon kichern. Aber ja, danke. Wir gucken mal, ob das wirklich stimmt.
Ja, ist es für dich gut oder schlecht konnotiert?
Ich müsste jetzt wirklich noch mal so ein bisschen in meinen Geschichtsunterricht zurückblättern. Natürlich weiß ich, wofür Jeanne d'Arc steht, Französische Revolution. Ich stehe, ja, wenn man sagt, so Arbeitsrevolution, okay, nehmen wir mal mit. Lassen wir mal so stehen, ohne jetzt tief in die Geschichte einzusteigen.
Ja, also ich habe dich als sehr inbrünstig für das Thema New Work in der Coaching-Ausbildung erlebt und so habe ich einfach versucht, nur die Verbindung herzustellen. Also nimm es als warmes Kompliment zum Einstieg.
Nehme ich. Danke.
Susanne, bevor das hier jetzt ausartet, springe ich dir lieber zur Seite und auch ein herzlich Willkommen von meiner Seite. Damit wir so ein bisschen was über dich herausfinden, würde mich jetzt in einem ersten Schritt interessieren, mit welcher Schlagzeile würdest du denn dein Bild überschreiben, um dich am treffendsten zu beschreiben?
Schöne Frage. Ich würde es tatsächlich als Bild, also wenn du mich in ein Bild packst, vielleicht so eine Bergtour. Eine Bergtour im Sinne von, habe ich voll Bock drauf? Es ist auch schön, zwischendurch wird es eklig, hart und anstrengend. Zwischendurch hat man tolle Aussichten und wenn man oben angekommen ist, ist es einfach geil. Oder auch ein Surftrip, so eine Surf-Session. Du stellst dir was total Tolles vor, zwischendurch fluchst du total und es ist anstrengend und du zweifelst an dir. Aber wenn du am Ende rausgehst, strahlst du. Das sind so zwei Bilder.
Welches Bild gefällt dir besser?
Es sind beides Leidenschaften, von daher finde ich beide gut. Müsst ihr sagen, okay. Welches ihr best?
Nee, auch da springe ich dir lieber wieder zur Seite, denn ich muss tatsächlich sagen, Berge und Meer ist auch mein absolutes Nonplusultra und ich könnte mich da auch nicht entscheiden. Es kommt tatsächlich immer drauf an, wie man sich gerade fühlt und es ist entweder Wellenreiten oder Klettern, Christoph, das kannst du nicht verstehen.
Ja, du, ich bin schon mal klettern gewesen und ich war auch schon mal Windsurfen, also ich kann das schon annähernd verstehen. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ihr da fortgeschritten seid, das sind halt beides Sachen an der frischen Natur, wo man die Elemente spürt, das hat schon seinen Reiz, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, Windsurfen mache ich auch, nehme ich mit. Mhm.
Also ich bin von Machen ganz weit weg, das möchte ich nochmal disclaimen, nicht, dass ich hier nochmal angesprochen werde. Du, aber wir wollen unsere Gäste auch am Anfang noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht noch so einen Schnack aus deinem Arbeitsalltag, damit sich die Leute besser vorstellen können, wer Susanne Ringe ist. Was sind so, ja, ich sag immer, Vampire der Energie in deinem Arbeitsalltag, was dich so runterzieht?
Ja, dadurch, dass ich ja selbstständig bin, bestimme ich ja selber, was in meinem Kalender steht, was in meiner To-Do-Liste steht. Von daher gibt's da gar nicht so viel. Allerdings gibt's natürlich bei Selbstständigen immer diese Dinge wie Steuererklärung und sowas. Aber für mich ist es so, wenn ich mich einmal aufgerafft habe, so diese Hürde übersprungen habe, dann läuft es und dann läuft sogar auch die Steuererklärung. Von daher habe ich in meinem Arbeitsalltag nicht wirklich richtige Vampire. Nö.
Das ist doch auch gut.
Geht so ein bisschen ums Aufraffen. Ne? So, oh, das muss ich jetzt machen, aber wenn ich das dann mache, dann läuft's.
Ja, okay. Schön.
Ja, sehr aufschlussreich. Ich meine, wenn ich auf der Suche nach einer Partnerin wäre, dann wäre das jetzt hier, glaube ich, mein Tinder-Match, Susanne, auch Steuererklärung gibt's mir gerade auch ein bisschen zu schaffen, deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen. Aber bevor das jetzt zu weit geht, lass uns über das Thema sprechen, für das wir dich eingeladen haben. Und in dieser bunten, schillernden Welt von New Work, wo Schreibtische durch Laufbänder ersetzt werden, wo Meetings in Baumhäusern stattfinden, da gibt's sicherlich so einiges zu sagen. Doch wenn du jetzt die Essenz von New Work in so einem kurzen, knackigen Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der aussehen?
Es ist nicht der Heilige Gral.
Nehme ich so mit. Und dann lass uns hier jetzt einsteigen in den nicht so Heiligen Gral und mal darüber reden, was denn New Work ist.
Die schöne Theorie.
Ja, und das ist halt das Ding. Und deswegen habe ich so ein bisschen gezuckt als Jeanne d'Arc der New Work Bewegung, weil ich habe ein bisschen andere Sicht auf New Work, was es ist und was es nicht ist und wo es ursprünglich herkommt. Weil eigentlich ist es ja eine Gesellschaftsutopie, die Fridtjof Bergman gezeichnet hat und die gar nichts damit zu tun hat, was wir heute unter dem Begriff New Work machen, tun, schreiben, beschreiben, diskutieren oder so. Und von daher mache ich da halt so ein zartes Fragezeichen dran. Ich gehe mit der Gesellschaftsutopie von Fridtjof Bergman nicht mit, weil er halt gesagt hat, wir sollten die Hälfte der Zeit arbeiten, Lohnarbeit machen, die andere Hälfte der Zeit uns damit beschäftigen, was wir wirklich, wirklich wollen und gleichzeitig aber auch in relativ überschaubaren Kommunen sein, um dort selbstversorgt leben zu können. Das war so seine gesellschaftliche Utopie, die sehe ich bei uns gar nicht auf der Welt. Also ich sehe uns ja als global vernetzt, alle miteinander, alle im Austausch. Von daher kann ich in diese Utopie nicht reingehen. Was es aber dennoch braucht, und das ist ja das, was wir gerade in der Arbeitswelt beobachten, ist eine Veränderung, wie wir arbeiten, die findet sowieso schon statt, da können wir uns auch gar nicht gegen wehren, schon gar nicht nach Corona. Und gleichzeitig ist immer die Frage, wo setzen wir an? Und aus meiner Sicht setzt da die New Work Bewegung an vielen Punkten an der falschen Stelle an, nämlich beim Menschen. Anstatt zu sagen, wir müssen wirklich die Organisationen verändern, setzen viele halt daran an, wir müssen die Menschen verändern. Beziehungsweise Fridtjof Bergman hat das einmal auch so als Minirock bezeichnet, dass wir einfach der Arbeitswelt so einen süßen, knackigen Minirock überziehen und dann meinen, jetzt ist sie schön, angefangen bei dem inzwischen wirklich lächerlichen Kicker, aber weitergeführt bei, wir machen Homeoffice, deswegen machen wir New Work, wir machen flexible Arbeitszeiten, deswegen machen wir New Work, wir machen einen Mindset-Workshop und deswegen machen wir New Work. Und das ist aus meiner Sicht halt nicht der richtige Hebel, anstatt dessen halt, und da bin ich dann wiederum, ne, dann nehme ich dir das Jeanne d'Arc wieder an, anstatt wirklich an den Organisationen zu arbeiten, wirklich an den Strukturen der Organisation zu arbeiten und die so menschenfreundlich machen, dass die auch wirklich arbeiten können und dass die Menschen halt wirklich aufhören, in irgendwelchen sinnbefreiten Meetings zu sitzen, aufhören, irgendeinen Bullshit zu machen, weil es halt in der Reporting-Line so ist, sondern stattdessen die Organisation so zu organisieren, dass sinnstiftende Arbeit entstehen kann. Und damit meine ich jetzt nicht den übergeordneten Purpose im Sinne von, was ist mein eigener Purpose, sondern Sinn im Sinne des Unternehmens, wofür ist es gegründet worden. Mhm. So, und da spalten sich in der Diskussion, was wir natürlich auch beobachten bei LinkedIn, überall in der Gesellschaft so ein bisschen die Geister. Sollen wir an Menschen arbeiten? Sollen wir an der Organisation arbeiten? Ich bin die Fraktion Organisation. Und dafür setze ich mich ein, dafür brenne ich. Aber ich bin nicht die Fraktion Mindset. Um es jetzt mal so ein bisschen polemisch zu sagen. Das ist ja okay hier, ne?
Ja, das ist völlig okay.
Also absolut.
Kennst du zufällig das Buch The Big Five for Life?
Natürlich.
Das kam mir sofort gerade in den Sinn, als du gesagt hast, den eigenen Sinn mit dem Sinn des Unternehmens mehr in Einklang zu bringen. Den Zweck der Existenz beider Individuen irgendwie zusammenzubringen. Kam dir das auch in Sinn oder ist es weit hergeholt?
Mir geht's genau konträr dazu um eine Trennung. Mhm. Mir geht's darum zu trennen, was ist mein persönlicher Sinn, wofür stehe ich morgens auf als Susanne, hat nichts damit zu tun, wenn ich für ein Unternehmen arbeite. Sagen wir mal, ich arbeite für Volkswagen, ja, Automobilkonzern. Dann ist ja der Sinn und Zweck des Unternehmens Volkswagen, Mobilität, Autos verkaufen, ne, dass die Menschen irgendwie von A nach B kommen. Ob es ein Auto ist, ist eigentlich total egal. Es kann auch irgendwas anderes sein, aber Mobilität ist das Ding. Das hat aber mit meinem persönlichen Sinn und Zweck, wofür ich meine, dass ich auf der Welt bin, möglicherweise gar nichts zu tun. Und ich muss den auch nicht im Unternehmen wiederfinden. Ich kann das sehr gut trennen, weil ich halt über meinen Arbeitsvertrag mich entschieden habe, einen Teil meiner Lebenszeit in dieses Unternehmen reinzustecken und für diesen Unternehmenssinn tätig zu sein. Es ist natürlich toll, wenn das eine mit dem anderen zusammenhängt. So, ne? Dann schöner Tinder-Match, um beim Wortspiel zu bleiben. Muss aber nicht zwangsläufig sein. Und wir müssen wirklich heutzutage aufpassen, dass wir das nicht überfrachten und wir überfordern Menschen damit zu sagen, finde doch deinen eigenen inneren Sinn und finde ein Unternehmen, was diesen Sinn auch noch verkörpert. Damit überfordern wir auch Organisationen, weil Organisationen sind dafür gegründet worden, mit irgendetwas Geld zu erwirtschaften. Zumindest klassische Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen. Und ansonsten musst du halt, ne, so im kirchlichen Bereich arbeiten, im Glaubensbereich arbeiten, da passt es dann wiederum. Aber in einem Wirtschaftsunternehmen passt es einfach nicht. Und da sehe ich halt wirklich eine harte Grenze und möchte diesen menschlichen, persönlichen Sinn wieder aus dem Unternehmen rausholen, um das Leben für uns alle wieder ein bisschen einfacher und klarer zu machen.
Aber wenn er sich zusammenführen lässt, dann ist es okay, aber man muss es nicht erzwingen. So verstehe ich dich richtig, oder?
Ja, also man muss es A nicht erzwingen und B schon gar nicht erwarten. Und das ist aber etwas, womit viele Menschen heutzutage kämpfen und strugglen, ne, und damit auch ins Coaching kommen. Ich will meinen Sinn finden und ich will eine Organisation, ein Unternehmen finden, wo ich diesen Sinn leben kann.
Ja, ich sehe das auch aus Unternehmenssicht. Ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen, gerade aus der Berliner Startup-Szene, die sagen, die Mitarbeitenden sollen auch unseren Sinn teilen. Das ist sicherlich erstrebenswert, aber am Ende ist es erstmal vielleicht ein Arbeitsvertrag, wenn ich das übersetze. Und wenn sich das herstellen lässt, umso besser. Aber du kannst es halt nicht aufoktroyieren. So, und ich glaube, dass da echt viel Spannung rausgenommen werden kann und für Entspannung gesorgt werden kann, wenn man das ein bisschen realistischer sieht. Weil das ist schon ein dickes Brett, was zu bohren ist.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch, inzwischen wird leider auch viel konstruiert, weil halt die Meinung ist, wir müssen jetzt alle einen Purpose haben. Gibt es sogenannte Purpose-Workshops von Unternehmen, die so, okay, also eigentlich sind wir gegründet worden, wir haben eine geile App-Idee und damit wollen wir Kohle machen und damit wollen wir das nächste Unicorn sein und ein Exit und verkaufen und Geld haben. Ach, oh Gott, wir brauchen noch einen Purpose, was könnte das denn sein? Würfel, lass uns doch diesen Purpose nehmen. Ich überspitze das jetzt, ich übertreibe das jetzt, ich ziehe es so ein bisschen ins Lächerliche. Das weiß ich, bin ich mir bewusst. Aber das ist das halt, was auf der Schauseite des Unternehmens passiert und was zu beobachten ist. Um sich dann einem konstruierten Purpose zu verschreiben, gleichzeitig aber Geld verdienen zu müssen, um am Markt bestehen zu bleiben, das kann clashen und das sorgt für wahnsinnig viele Spannungen. Wenn dann auch noch die Mitarbeitenden auch noch einen Purpose haben, den sie noch nicht gefunden haben, den sie immer noch suchen müssen und so weiter und so fort, also da werden wir, die Komplexität steigt einfach ins Unermessliche. So, und das finde ich schwierig an diesem Purpose-Ding. Ne? Wir sind ja von diesem Big Five for Life draufgekommen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig an der Stelle.
Das macht dich damit, glaube ich, wirklich zu einer Jeanne d'Arc. Denn wenn man sich anguckt, was so in den Medien propagiert wird, du sagst jetzt so ganz klassisch, Leute, pass auf, es ist eigentlich vollkommen okay, 9-to-5 nur für Kohle arbeiten zu gehen. Und eigentlich machen das wahrscheinlich auch 99,9%. Die erzählen bei LinkedIn eben nur eine andere Geschichte.
Ja und nein. Es geht schon darum, dass die Menschen ihre Talente, ihre Potenziale in die Arbeit reinbringen und auch für ihre Talente und Potenziale in dem Unternehmen gesehen und eingesetzt werden. Also ne, dieses 9-to-5, das klingt aktuell so ein bisschen zu trocken. Also in meinem Ohr klingt das gerade zu trocken, wie du das sagst, zu beliebig. Und das ist es wiederum nicht. Und das soll es auch wiederum nicht sein. Weil dann machen wir den Menschen zu einer Arbeitsmaschine, die beliebig austauschbar ist. Dann machen wir die Jobs total beliebig, die austauschbar sind. Und dann sind wir wieder bei diesem tayloristischen Modell. Ne, so ist doch völlig egal, was du machst. Hauptsache, du stehst hier von 9 bis 5 und du kriegst Geld dafür. Aber hör bitte auf zu denken und komm schon gar nicht mit Ideen um die Ecke. So, und das will ich nicht.
Okay, das ist für mich super spannend. Da würde ich nochmal einhaken, Christoph, denn so die Vokabel austauschbar hat mich hier getriggert. Denn wenn ich mir angucke, wie sich so die Arbeitswelt rund um Corona verändert hat und insbesondere mit viel Homeoffice, da bekomme ich das Gefühl, dass es tatsächlich auch so diese Form der Austauschbarkeit gibt und nicht nur auf Arbeitgeber, sondern auch auf Arbeitnehmerseite. Es ist deutlich einfacher geworden, durch dieses virtuelle Arbeiten zu sagen, naja, also für 100 Euro mehr im Monat kann ich jetzt im Grunde genommen jeden Monat die Straßenseite wechseln und für jemand anders arbeiten.
Ich habe das jetzt mal als an mich adressiert genommen und ich versuche das jetzt gerade mal für mich zu übersetzen. Auf meine Firma kann ich das nicht übertragen. Ich kriege das aber auch so im Freundeskreis mit, dass das schon einfacher wird zu sagen, ich wechsle den Job, weil es da gleiche Bedingungen, vielleicht bessere Bezahlungen gibt und dann einfach weniger Hemmnisse sind, einfach den Job zu wechseln. Wir versuchen, das Thema Purpose nicht mehr ganz so hoch zu hängen. Da hatte ich schon mal eine schlimme Bauchlandung, weil es irgendwie bei den Leuten nicht so richtig geankert hat. Jetzt bin ich da deutlich entspannter. Wir haben jetzt ein paar ganz einfache Handlungsprinzipien, 6 Stück. Die kann jeder hoch und runter beten. Die kriegt jeder beim Onboarding. Die heißen so ticken wir, mehr ist es nicht mehr. Und wir versuchen den Menschen halt sehr zu schätzen. Deswegen würde ich bei uns sagen, ist es weniger der Fall. Wir haben natürlich auch eine Fluktuation, aber ich bekomme das im Freundeskreis schon auch mit, dass es austauschbarer wird. Ja.
Es wird halt austauschbarer, wenn die Remote-Fähigkeit gegeben ist. Ne? Früher mussten wir halt umziehen, den Standort wechseln, in dem Moment Freundschaften zurücklassen, Familiensituationen klären und in dem Moment, wenn die Tätigkeit remote-fähig ist, ist es wirklich wurscht, ob es München, Hamburg oder Frankfurt oder Köln ist. Und dann fährt man halt einmal im Monat hin und sieht die Leute. So, oder auch gar nicht, wenn es fully remote ist. Das heißt, da hat man als arbeitnehmende Person schon noch eine Möglichkeit und gleichzeitig geht's ja nie nur um den Job. Und das ist ja das, was die Menschen sagen. Die Kollegen, das war so cool und im Team und die Aufgaben und wie ich mich einbringen konnte. Und das ist halt nicht austauschbar. Das findest du nicht 1:1 wieder woanders. Es gehört ja noch ganz viel mehr dazu.
Ja, ich glaube, die Arbeit an der Beziehung ist als erstes wichtig, gerade wenn du das Arbeitsverhältnis neu anfängst, um dann irgendwann in die fachliche Auseinandersetzung zu kommen. Aber wenn die Beziehungsebene stimmt, dann bist du halt, glaube ich persönlich, schneller oder weniger schnell frustriert zu sagen, ich hau dann ab und gehe zum Nächsten, weil du einfach hier dir was aufgebaut hast. Und da investieren aber, glaube ich, zu wenige rein, um das Konstrukt so aufzubauen. Du guckst so ein bisschen Fragen zu sagen.
Ja. Ja, gleichzeitig habe ich auch schon mal gewechselt, obwohl die Beziehung wirklich 1A war, weil ich inhaltlich nichts einbringen konnte. Und ich glaube, wir müssen es beide in Balance sehen. Beziehungsarbeit ja, aber Inhaltlichkeit auch gegeben sein. Weil wenn ich mich zu Tode langweile, komme ich in den Bore-out. Wenn ich natürlich mit den Menschen um mich rum überhaupt nicht klarkomme und nicht gut zusammenarbeiten kann, dann habe ich menschliche, psychische Probleme irgendwann. Ne? Von daher, ich würde es gerne in die Balance setzen, aber nicht das eine über das andere stellen oder das eine wichtiger machen als das andere.
Ja, da bin ich bei dir, weil was hilft es, wenn du eine tolle Beziehung hast, aber das ein super unprofessionelles Umfeld ist. Da hast du absolut recht, gehe ich mit. Ich habe von vorhin und auch so ein bisschen noch aus der Ausbildung, da hat es geklingelt, eine Formulierung von dir mitgenommen, was du wirklich, wirklich willst. Ich finde, das können wir in diesem Zusammenhang nochmal ganz kurz besprechen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen nochmal sagen, was du damit meinst. Du hast das so in einem Beisatz erwähnt.
Letztendlich ist es ein Zitat, ne? Es ist ein Zitat von Friedrich Bergmann, das sind nicht meine Worte, das sind seine Worte. Und er hat es halt benutzt, als er diese Utopie geschrieben hat, diese Utopie gezeichnet hat, dass die Menschen, er hat es damals genannt, dass sie arm an Begierde sind, dass sie gar nicht genau wissen, was sie wollen. Und dass man den Menschen Zeit geben sollte, dass sie herausfinden, was sie machen wollen, was sie wirklich machen wollen, was sie wirklich, wirklich machen wollen. Ne? Und damit geht man immer so eine Ebene tiefer im Empfinden, in der Emotionalität, im Spüren. Und das ist letztendlich auch das, was wir im Coaching machen. Ne? Tiefer reinfragen, okay, und was willst du machen? Was willst du wirklich machen? Was willst du wirklich, wirklich machen? Und dann landet man irgendwann im Herzen.
Das ist ein schönes Stichwort, denn ich hätte jetzt erstmal nicht gesagt, dass unsere Gesellschaft arm an Begierde ist, aber ich glaube, da ist das Thema, was wir wirklich, wirklich machen wollen, die Essenz. Und in dieser Welt, in der das Konzept von Arbeit sich gerade schneller ändert als so die Fähigkeit von einem Chamäleon, die Farben zu wechseln, wüsste ich dann gerne, welche Rolle kann denn ein Coaching eben genau in diesem Zusammenhang bei New Work einnehmen?
Ja, und da müssen wir auch wiederum unterscheiden zwischen Mensch und Organisation. Und ne, wir reden jetzt über das Coaching beim einzelnen Menschen. Und da geht es halt darum, ne, wir haben mit immer mehr Komplexität zu tun, wir haben mit immer mehr Unsicherheiten zu tun, ne, was so ein bisschen zusammenhängt. Komplexität schafft Unsicherheiten. Und wir Menschen wollen aber Sicherheit haben, wir wollen Klarheit haben. Und das ist auch für unser Gehirn viel einfacher und energiesparender. Unser Gehirn will immer Energie sparen, kausale Zusammenhänge herzustellen. Ganz klare Wirkmechanismen. Wenn A, dann B. Ja. Und wenn mein Glas Wasser, was hier auf dem Schreibtisch steht, runterfällt, dann wird der Boden nass, weil Wasser drin ist. A und B. Wenn ich aber einem Kind ein Glas Wasser in die Hand gebe, das Kind stolpert, das Glas fällt runter, ich daraus den Rückschluss ziehe, ein Kind sollte kein Glas Wasser tragen, dann stelle ich einen kausalen Zusammenhang dar, wo es eigentlich nur eine Korrelation ist. Korrelation ist so, ja, es ist halt passiert, Zufall. Und unser Gehirn möchte es aber so einfach haben, zu sagen, es ist einmal passiert, ab jetzt wird es immer so passieren. Und in dem Moment, wo wir uns in die Komplexität reinbegeben, funktioniert Kausalität nicht mehr und uns wirklich energetisch, inhaltlich, menschlich immer wieder dagegen zu stellen und immer wieder zu sagen, nein, kausal funktioniert hier nicht. Das ist zu einfach, das ist zu billig, das funktioniert nicht. Das braucht eine innere Ruhe, das braucht eine innere Klarheit, das braucht ein Stück weit eine Resilienz. Und aus der Sicht heraus kann Coaching den Menschen gut unterstützen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen, um halt nicht in diese Kausalitätsfalle zu tappen, um halt nicht zu sagen, auch im politischen, populistischen Sinne, diesen Schuld und das ist die Lösung. Weil wir neigen halt dann dazu, Dinge zu vereinfachen, Dinge zu verleugnen oder Dinge zu erfinden. Also entweder leugnen wir die Klimakrise, die gibt's einfach nicht, das haben irgendwelche erfunden. Oder wir werden heil von irgendwelchen Echsen regiert, ne? Dann erfinden wir Geschichte, das macht es ja auch viel einfacher, dann zu verstehen, warum das alles so ist. Und dass wir Menschen halt nicht in diese Falle tappen. Ich glaube, dass Coaching da gut ansetzen kann, um die Menschen von innen heraus zu stärken, resilienter zu machen, zu sagen so, okay, es ist gerade total crazy, ausatmen. Wie kannst du es angehen? Und wie kannst du jetzt mit dir in dieser Situation umgehen? Und wie kannst du diese Situation anpacken, greifbar machen, besprechbar machen?
Hast du vielleicht mal ein praktisches Beispiel, wie im Coaching mit der Komplexität umgegangen werden kann?
Ähnlich letztendlich, also ich würde jetzt von, also jetzt gar nicht methodisch, also das ist jetzt die Coaching-Methode so rangehen, sondern wirklich ähnlich, wie ich es beschrieben habe, mit Coaching-Fragen, was macht es mit dir, was brauchst du hier? Wie kannst du gerade gut für dich sorgen? Ne, so auf diese innere Ebene zu kommen und da den Menschen von innen heraus zu stabilisieren. Und immer dieses, was brauchst du jetzt hier, was brauchst du hier, was ist jetzt gerade wichtig, was ist jetzt relevant, ne? Diese Fragen, um in dieses innere Erleben reinzukommen, um wirklich herauszuspüren, was sind jetzt gerade meine Bedürfnisse und wie kann ich auf diese Bedürfnisse eingehen, ohne auf diese einfachen Lösungen zu springen.
Genau, also nach dem Prinzip, was brauchst du wirklich, wirklich?
Ja.
Die schöne Praxis.
Du hast heute ja auch einen Ansatz mitgebracht, den Tight Loose Tight. Kannst du uns da mal erklären, um was es sich handelt?
Gerne. Dann müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen in diese Bergwanderungswelt gehen, nach Norwegen. Tight Loose Tight ist ein Führungssystem, ein Führungskonzept, ein Führungsprinzip, was Rune Ulfnes in Norwegen entwickelt hat. Ich habe das entdeckt, ich habe es gefunden, ich importiere das gerade nach Deutschland. Letztendlich ist das eine Möglichkeit, eine Form, wie ich als Mensch mit Komplexität umgehen kann. Und das bedeutet, ich stelle halt nicht Wirkzusammenhänge her, sondern ich arbeite iterativ, was aus der agilen Welt kommt, und ich stelle Hypothesen auf. Das könnte eine mögliche Lösung sein. Ich teste die Lösung, ich überprüfe, ob das, was ich getan habe, wirklich auf eine mögliche Lösung, auf die Hypothese eingezahlt hat oder nicht. Das heißt, von diesen drei Prinzipien ausgehend, tight, loose, tight, im ersten Teil darüber klar zu sein, was ist die Ausgangslage, was haben wir hier, was ist die Situation, was ist das Ziel, wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir eigentlich erreichen? Loose ist der Bereich des Testens, des Ausprobierens, des Experimentierens. Und das zweite Tight, Tight, Loose, Tight bedeutet dann, ich überprüfe die Ergebnisse. Ich überprüfe nicht, was getan wurde und wie viel davon, sondern welche Ergebnisse habe ich erreicht? Was habe ich hier gelernt? Was habe ich hier über Eingangshypothesen gelernt? Was habe ich über unsere Ziele gelernt? Um dann aus dieser Lernerfahrung heraus wieder in das erste Teil reinzugehen und zu gucken, okay, wenn wir das gelernt haben, was bedeutet das für unsere Hypothese? Also ganz praktisch gesprochen, ich selber nutze das halt gerade im Social-Media-Bereich, weil ich halt nicht davon ausgehen kann, wenn ich jede Woche 3 LinkedIn-Posts mache, dann bekomme ich ganz viele Follower und dann kaufen meine Leute meine Dienstleistung. Also das, ne, da ist kein kausaler Zusammenhang, kann passieren, kann nicht passieren. Es gibt Korrelationen und dann sagen Leute, ja, und immer wenn du das machst, dann passiert das hinten raus, dann verkaufst du mehr. Das ist aber Quatsch, das ist eine Korrelation, ist keine Kausalität. Und deswegen bringen auch diese Programme nicht so, ah, in 6 Wochen wirst du 5-stellig, dein Umsatz verfünffachen, keine Ahnung. Und nein, das ist die einfache Lösung. Und stattdessen halt diese Hypothesen aufzubauen, zu sagen so, okay, wenn das die Hypothese ist, dass wenn ich regelmäßig poste, dass ich dann mehr Follower habe, dann teste ich das jetzt mal aus. Dann mache ich das 4 Wochen, überprüfe, wie viele Follower habe ich dazu gewonnen und sind das qualitativ Follower, die in meine Zielgruppe passen. Wenn ja, okay, wie kann ich das weiter ausbauen? Wenn nein, Was bedeutet das für meine Hypothese? Bedeutet das, dass ich dies komplett wegschmeiße und bei LinkedIn aussteige oder überprüfe ich meine Posts? Gucke ich mehr an das Thema Bild oder Video? Gucke ich meine Bildsprache? Gucke ich meine Texte rein? Was kann ich anpassen? Und das ist halt, ne, wir nennen das halt gerne auch dieses Voranirren, Trial and Error ganz klassischerweise, um halt irgendwann an einem Punkt für mich zu kommen, okay, und jetzt funktioniert es für mich. So, ich habe jetzt für mich rausgefunden, wenn ich einmal die Woche ein Video mache, zweimal die Woche einen Post und fünfmal die Woche irgendwas kommentiere, schlau, schlau, dann scheint irgendetwas zu passieren. Das bedeutet aber nicht, dass ich das für die nächsten 10 Jahre mache, denn LinkedIn verändert sich, die Menschen verändern sich, der Algorithmus verändert sich, das heißt, ich muss das ja regelmäßig überprüfen. So, und das bedeutet das, und das kann ich mit Tide Lose Tide machen. Ja, und das ist einfach dieses iterative Vorangehen, das ist Voranirren, Hypothesen bilden, testen, den Effekt überprüfen. Und so kann ich halt auch meinen Führungsalltag gestalten, sofern ich im komplexen Bereich arbeite, sofern ich im kreativen Bereich arbeite, sofern es um Dinge geht, wo wir einfach noch nicht wissen, was die richtige Lösung ist. Das kann bei Markteinführung sein, Produkteinführung sein, Markteroberungen sein, alles mögliche. Und da kann ich Tide Lose Tide wirklich sehr gut einsetzen.
Ich frage mich, also erstmal klingt das sehr plausibel, so vorzugehen, und ich denke, so sollte man auch vorgehen. Wir haben nur in einer der vorgehenden Sendungen über die Aufmerksamkeitsspanne der Gen Z oder auch mit der zunehmenden Berauschung an Inhalten, abnehmendem Inhalt, Aufmerksamkeitsspanne auch von anderen Gesellschaftsgruppen gesprochen. Ich habe das Gefühl, die Leute haben immer mehr Druck, müssen immer mehr Themen schultern, und da ist gar nicht der Atem da, um diese Hypothesen zu bilden, iterativ vorzugehen, Erfahrungen zu sammeln, sondern es muss jetzt schnell eine Lösung her. Wie gehst du dem entgegen?
Ich würde tatsächlich an der Stelle nochmal eine andere Brille aufsetzen, die Brille der Systemtheorie, und erstmal allgemein in die Organisation reinschauen und zu gucken, was ist es denn, was in der Organisation so viel Zeit nimmt, dass dafür keine Zeit ist, um zu gucken, wo Dinge passieren, die der Wertschöpfung nicht zuträglich sind. Um wirklich so ein bisschen auszudehnen, womit beschäftigen sich die Leute, nur um sich damit zu beschäftigen, versus was trägt hier zur Wertschöpfung bei. Das heißt, viele Unternehmen sind intern überfrachtet mit Programmen, mit Managementinstrumenten, die sie einfach bedienen müssen, weil man das halt so macht. Man macht halt 360-Grad-Feedback, man macht halt Feedbackgespräche, man macht halt Bonusvereinbarungen, man macht das halt, und das bindet wahnsinnig viel Zeit, zahlt aber für das eigentliche, jetzt sind wir wieder im Purpose, für den eigentlichen Sinn und Zweck des Unternehmens überhaupt nicht drauf ein, weil es überhaupt nicht der Wertschöpfung dient. Das heißt, ich würde an der Stelle erst nochmal gucken, wo sind denn die Zeitfresser in der Organisation selber, die Menschen daran hindern, echte Arbeit zu leisten. Weil echte Arbeit entsteht ja dann, wenn ich was für die Wertschöpfung tue. Und nicht, wenn ich Formulare ausfülle, um irgendein Reporting zu machen, um irgendein 360-Grad-Feedback zu bedienen, um Zielvereinbarungen, Bonusvereinbarungen auszudiskutieren, um irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen, die kein Mensch sich anschaut.
Jetzt hast du eine sehr schöne Vokabel eben gesagt, die mir sehr gut gefallen hat, voranirren, so dass ich jetzt gar nicht das Problem auch bei der Generation Z gesehen hätte, denn da habe ich zumindest das Gefühl, das ist tatsächlich noch eine Generation, die sehr mutig voranirrt und mal was Neues probiert. Da wäre mir jetzt eher so das Thema so in unserer Generation, Gen X, Entschuldigung Christoph, da, wo es dann heißt, ja, Susanne, aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Na, denn du hast ja auch gesagt, es geht ums Experimentieren. Und genau das fehlt mir dann auch heute. Wie antwortest du denn dann so Leuten?
Wir müssen unterscheiden, was es gilt zu bewahren und wo es was Neues braucht. Und die Unterscheidung, wo Dinge, die gut laufen und die wirklich gut laufen, die muss sich nicht ändern. Das heißt, wir brauchen Prozesse, wir brauchen Klarheit. Weil nur auf dieser Ebene erwirtschaftet ein Unternehmen, eine Organisation tatsächlich Gewinn. Also Gewinn schaffst du ja nur durch Effizienz. Und das bedeutet, dass du da halt schnelle Prozesse haben musst. Ich komme aus dem Personal. Wenn ich da jeden Arbeitsvertrag neu geschrieben hätte, ein ganz simples Beispiel, es wäre der totale Wahnsinn. Ja, also gibt es Templates, also gibt es Vorlagen, da brauche ich nur den Namen einzutragen, das Gehalt, wann fängt diese Person an und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen das. Aber es gibt halt auch Bereiche, wo es was Neues braucht. Und das wäre jetzt wieder aus dem Personalbereich gesprochen, das Thema Employer Branding. Aus dem Personalbereich besprochen, das Thema Recruiting. Da kann ich, ne, damals haben wir Post and Pray gemacht. Das heißt, wir posten eine Stellenanzeige und beten, dass sich irgendjemand meldet. Das funktioniert ja heute schon mal gar nicht mehr. Das heißt, da braucht es immer wieder neue Ideen. Wir müssen den Markt beobachten, was hat da, ne? Und dann kommen wir irgendwann an einen Punkt und sagen so, okay, das scheint jetzt gerade zu funktionieren. Lass uns das doch mal machen. Aber dann, ne, tightlos tight, in einem halben Jahr noch mal drauf gucken, funktioniert das immer noch? Das heißt, dieses Voranirren bis zu einem gewissen Punkt, wo man das wiederum in einen Prozess gießen kann und sagen kann, okay, dann konservieren wir das jetzt mal für N Monate, gucken dann aber nochmal drauf, ob das wirklich noch funktioniert oder was hat sich da draußen verändert, dass wir es nochmal anpassen müssen. Weil was wir dann damals in den ersten Schritten von Employer Branding gemacht haben, oh, alle brauchen Videos, ja. So, braucht man das heute immer noch? Keine Ahnung. Oh, wir müssen hier auf Jobmessen gehen. Funktioniert das heute noch? Keine Ahnung. Ja, das heißt, Dinge, die vor 5 Jahren noch funktioniert haben, funktionieren heute auch nicht mehr. Und was heute funktioniert, funktioniert in 5 Jahren nicht mehr. Na, und da braucht es eine immer wieder neue Anpassung. Wir müssen aber auch auf Effizienz gucken und sagen, okay, das frieren wir jetzt erstmal ein, holen es aber wieder raus. So, und das ist die Mischung macht's, ne? Und immer zu entscheiden, wo braucht es jetzt gerade eine Veränderung?
Mhm. Bevor ich gleich nochmal auf Tideless Tide zu sprechen komme, würde mich mal interessieren, du sagst ja, man braucht permanent diese Neugier und die Bereitschaft, das zu hinterfragen und nicht einfach nur stumpf weiter auszuführen. Wie kannst du die denn als Coach bei jemandem konservieren, auch nach der Session nachhaltig dafür sorgen, dass die Leute offen und flexibel bleiben, immer wieder den Status quo zu hinterfragen, was ja offensichtlich eine der Schlüsselfähigkeiten für Bestehen in den neuen Arbeitskontexten ist.
Also wenn ich ganz spitz auf deine Frage eingehe, dann muss ich sagen, gar nicht, weil ich als Coach kann gar nichts konservieren. Ne, ja. So, also die Frage war, wie kannst du als Coach das konservieren?
Touché, absolut richtig, ja. Ja.
Und dann aber die Frage ist ja, wie können die Menschen neugierig bleiben? Und mein Menschenbild ist so, Menschen sind per se neugierig und Menschen wollen und Menschen, aber sie brauchen den Raum und sie brauchen die Möglichkeit, Dinge auch auszuprobieren. Und das ist so eine, wir Menschen bewegen uns ja auch in Systemen. Und wenn ich als Mensch in einem System gefangen bin, eingeordnet bin, weil ich da arbeite und da werden Ideen per se nicht gesehen oder ich habe zigmal einen auf den Deckel bekommen, jetzt hör mal auf mit deinen dämlichen Ideen um die Ecke zu kommen, das nervt jetzt hier endlich. Also dann höre ich auch irgendwann auf. So, und die Frage ist ja, welche Umwelt, welches System brauchen die Menschen, um wieder zu ihrem Ursprungszustand des Entfaltens zurückzukommen? Und da kann ich als Coach hingucken und den Menschen begleiten, zu sagen, ist okay, ne, so hey, du hast hier gerade im Coaching-Prozess, hast du das Gefühl von Neugier gespürt? Was brauchst du denn, um das auch im Alltag spüren zu können, ausleben zu können? Also ne, und da wieder so reingehen, so was brauchst du denn von deinem Umfeld, um das leben zu können? Da, also an der Stelle würde ich dann wiederum ansetzen, weil das ist ja ne, auch mit dem systemischen Gedanken, ne, der Mensch ist eingebettet in der Umwelt und dann, was kann der Mensch in seinem Umfeld verändern, damit das wieder Raum bekommt?
Mhm. Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen an die Ressourcenarbeit, die wir auch in der Ausbildung kennengelernt haben. Erinnere dich zurück, wann du diese Neugier, diese Kreativität hattest, wie waren die Rahmenbedingungen? Und wie kannst du jetzt dazu beitragen, dass diese Rahmenbedingungen annähernd wieder so werden? Das wäre wahrscheinlich ein richtiger Ansatz. Du hast vollkommen richtig gesagt, der Coach kann das ja nicht für den Klienten beeinflussen, sondern er kann nur dafür sorgen, dass der Klient das wieder sieht und dann selber beeinflussen kann. Ja, danke für den kleinen Ausritt. Jetzt nochmal zurück zu Tide, Lose Tide. Hast du für die Unternehmenspraxis noch ein schönes Beispiel, was du mit uns teilen kannst?
Du meinst, wo Menschen das ausprobiert haben und genutzt haben für sich? Yes. Ja, habe ich. Und also wirklich eins meiner aktuellen Lieblingsbeispiele ist tatsächlich, dass eine Führungskraft einen sehr harten Blick auf einen Mitarbeitenden hatte. Hart im Sinne von, die Person leistet nichts, ist nicht kreativ, bringt keine Ideen, ich muss die ganze Zeit hinterher sein, alles nachkontrollieren, es nervt mich, ich komme hier ins Micromanagement rein. Am liebsten möchte ich diesen Menschen kündigen. Und wir haben das dann auf Tide Lose Tide angewendet, was kann jetzt passieren? Und ein paar Wochen später war es so, ey, Susanne, das ist total krass. Der Mensch bringt sich auf einmal total ein. Also der kommt auf einmal mit Ideen um die Ecke und sorgt dafür, dass seine To-Dos bearbeitet sind. Ich bin total geflasht. Ich habe das Gefühl, ich habe einen neuen Menschen hier sitzen. Und dafür hat diese Führungskraft nicht das eigene Mindset verändert. Wir haben nicht über, du musst mal loslassen gesprochen, sondern bring mal vorne eine Klarheit rein, bring mal hinten eine Klarheit rein. Sag mal klar, was du haben willst, was vorne rauskommen möchte, was die Kunden brauchen, ne? Diese Kundenzentriertheit, diese Wertschöpfungszentriertheit. Lass uns mal gucken, was das für einen Effekt hatte. Ne? Wie haben die Kunden reagiert? Was braucht es hier noch? Und dann sind die in diesen Loop reingekommen. Und auf einmal ist in der Mitte so eine Entfaltung entstanden, weil auf einmal Raum entstanden ist, wo der Mensch denken musste. Also ihm ist gar nichts mehr abgenommen worden, weil auf einmal war dieser Raum da, wo gedacht werden musste. Und dann denkt der Mensch ja auch. Ja, und das ist dieses tiefe Vertrauen. Der Mensch hat ja immer alles, was er oder sie braucht. Und das hatte auch dieser Mitarbeitende. Und auf einmal ist ein ganz anderes Bild entstanden, wie dieser Mitarbeitende arbeitet und was dieser Mitarbeitende leisten kann. Und das war für mich so ein ganz sehr schönes, sehr schnelles Ergebnis von Tide Lose Tide und was die Führungskraft, gleichzeitig auch Inhaber, dann halt auch in der Organisation ausgedehnt hat, dann so auf alle, ne, mit Tide Lose Tide Prinzipien zu arbeiten, die Mitarbeit mit einbezogen hat und die dann der Führungskraft irgendwann mal auch zurückgespielt haben, so ey, du bist hier aber gerade gar nicht los, das ist hier unser Bereich, so und du grätschst hier gerade in unseren Bereich rein, so zieh dich mal wieder zurück. Sag uns nicht, wie wir es machen sollen, so sag uns, was du vorne raus haben willst und lass uns hinterher drüber sprechen, ob wir es erreicht haben oder was wir gemacht haben, aber grätsch uns nicht die ganze Zeit rein. Das heißt, die haben das total schön angenommen. Ja, und das ist ja, statt Micromanagement, das ist ja Makromanagement.
Jetzt würde mich mal noch der Vollständigkeit halber interessieren, mit welcher Arbeitshypothese ihr dann gearbeitet habt?
Du meinst die Arbeitshypothese auf den Mitarbeitenden bezogen?
Ja.
Oder was? Ja, ja, das war tatsächlich so, die Hypothese, wenn du dein Führungssystem änderst, wirst du ein anderes Verhalten bei Mitarbeitenden sehen. Mhm. So, und das ist ja auch wieder eine systemisch-systemtheoretisch, Verhältnisse schafft Verhalten. Das heißt, das Führungssystem hat ein bestimmtes Verhalten kreiert. Wir haben das Führungssystem verändert. Wir haben das Verhältnis, ne, die Verhältnisse verändert, am System gearbeitet. Aber ich habe nicht den Mitarbeiter ins Coaching bekommen, der soll mal Eigenverantwortung lernen. So, ne? Nein, das lehne ich ja ab. Hm. Also wir haben am Führungssystem gearbeitet.
So wie du den Fall beschreibst, klingt das jetzt hier nach einer sehr direktiven Führungskraft, sodass es da eher um das Thema loose ging. Also strikt war da jetzt weniger ein Thema. Wie wäre es bei so einer laissez-faire Führungskraft?
Eine laissez-faire Führungskraft ist wahrscheinlich, also wenn es wirklich komplett laissez-faire ist, ist ja eher loose, loose, loose. Ja? Das heißt, vorne raus nicht sagen, was es braucht, mach, was du willst und hinten auch gar nicht gucken, was gemacht wurde. Also das ist ja komplett laissez-faire, loose, loose, loose. Und da fangen die Mitarbeitenden in den meisten Fällen an, sich zu beschweren, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Die fangen dann an, zur Führungskraft zu gehen und stellen Rückfragen. Ich brauche Feedback auf meine Arbeit. Habe ich das richtig gemacht? Was brauchst du eigentlich? Darüber werden die Führungskräfte genervt und sagen so, hey, ich biete hier doch maximalen Freiraum. Die kommen die ganze Zeit zu mir und wollen wissen, was sie machen wollen. Also die können das gar nicht mit dem Freiraum. Und dann entsteht auch wieder so ein verkehrtes Bild. Weil es braucht dieses Vorne und Hinten, dieses Tight, damit überhaupt loose für Entfaltung entstehen kann, weil loose, loose, loose ist Selbstüberlassung, ne? Ist nicht, das funktioniert auch nicht. Und so können wir mit diesen Begriffen auch arbeiten, ne? Oder es gibt ja auch, ne, also was ich vorher beschrieben hatte, dieses Micromanagement ist ja loose, tight, loose. Vorne nicht sagen, was ich brauche, aber immer schön sagen, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Über einen Effekt sprechen wir gar nicht. Oder ich habe loose, oder ich habe tight, tight, loose. Das heißt, ich sage, was wir brauchen. Ich sage dir genau, wie du es machen sollst, aber wir gucken gar nicht, ob es funktioniert hat. Ja, und so kannst du anfangen, mit diesen Begriffen zu spielen, um so dein eigenes Führungssystem ein bisschen zu analysieren. Und dann weißt du auch, an welchen Schrauben du drehen kannst, wo fehlt hier gerade was. So, und das finde ich so ganz spannend bei Tightlustheit.
Ich finde, der Zauber in dem Ansatz liegt auch in der Einfachheit, nämlich nur drei Bausteine zu haben, an die man sich erinnern muss, weil ich glaube, auch mal gelernt zu haben, dass diese Zahl 3 besonders nachhaltig im Gehirn verankert bleiben kann, wenn man 3 Bausteine im Storytelling beispielsweise auch hat. Und so wie du es erklärst, hat es ja immer wieder verschiedene Facetten, es ist nicht fest und in Stein gemeißelt, aber es hat halt 3 Bausteine und das, glaube ich, hat dann auch seinen Charme für die Anwendung, wenn du jetzt eine eingefahrene Organisation hast, die jetzt nicht 1000 neue Sachen lernen muss, sondern du dann relativ schnell auch ans Tun kommen kannst. Ja.
Genau, ja. Die Komplexität ergibt sich dann hinten raus, ne? So, wie schreibe ich Hypothesen, was ist eine Hypothese, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, so, ne? Nach hinten raus entwickelt sich so ein bisschen Komplexität, aber nach vorne raus ist es erstmal sehr schnell verstehbar.
Jetzt möchte ich auch nochmal mit dir zusammen nach vorne raus schauen und Hypothesen ist hier ein schönes Stichwort. Ich hatte gesehen, dass du bei LinkedIn gepostet hast, wenn nur noch 9% der Arbeitnehmenden eine Führungsposition anstreben, haben wir ein Problem. Jetzt würde ich gerne hören, was für ein Problem du siehst und überhaupt, was so New Work technisch wir in der Zukunft erwarten können.
Wir haben dann das Problem, dass es Führung braucht. Also es braucht Führungskräfte in Unternehmen, es braucht Führungskräfte in Organisationen, weil wir durch Führung die Komplexität in Organisationen verringern. Über Hierarchie verringern wir die Komplexität, weil da Entscheidungen getroffen werden und das Prinzip komplett selbstorganisierte Organisation, wo alles gemeinsam entschieden wird, erhöht die Komplexität, erhöht dieses, wir müssen alles miteinander ausdiskutieren, Gremienarbeit und so weiter. Und dann verliert ein Unternehmen wiederum die Effizienz, was wiederum eine Schwierigkeit ist für die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wenn wir mit Unternehmen wirtschaftlich bleiben wollen, mit den einzelnen Unternehmen und als Standort Deutschland, brauchen wir Führung, damit Organisationen erfolgreich sein können. So, und das ist so das Problem, was ich sehe. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass Führung weiterhin attraktiv sein muss, aber nicht so, wie es in vielen Fällen gelebt wird, nicht so, wie es in vielen Fällen verkauft wird. Und dass es halt nicht ist. Also Führungskraft bedeutet per se, also unter 70 Stunden kommst du hier gar nicht raus. Also in 2 Jahren kannst du schon mal dein Burnout-Häkchen setzen, beziehungsweise dich jetzt schon zur Therapie anmelden. Und du bleibst aber weiter im operativen Bereich. Das heißt, du arbeitest operativ und das bisschen Führung machst du nebenbei, weil es ist ja nur so ein bisschen Feedbackgespräch. Also machen wir uns mal nichts vor. Wenn wir bei diesem Bild bleiben, kann ich die Menschen total verstehen, die sagen, sorry, also mit Führung will ich nichts zu tun haben. Das heißt, da brauchen wir ein anderes Bild von Führung und wir müssen es auch anders leben. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Organisationen entschlacken von dem ganzen Kram, den man eigentlich nicht braucht. Fokus auf wirtschaftliches Arbeiten, Fokus auf relevantes Arbeiten, Fokus auf die Führung setzen und da halt auch wiederum experimentieren, Co-Leadership, Tandem-Leadership, ne? Und um da halt den Lebensrealitäten auch ein bisschen gerechter zu werden. Und da gibt's tolle Beispiele zu.
Jetzt sind wir ja gerade in der Zukunft. Kann das nicht die künstliche Intelligenz machen?
Führen?
Ja.
Nein.
Warum nicht?
Nein, du bist auf den Leim gegangen, Susanne. Susanne, tu es nicht.
So, ab jetzt wird das ein richtig langes Gespräch.
Ah, okay, verstehe. Weil künstliche Intelligenz keine Entscheidung im komplexen Bereich treffen kann. Es braucht für Entscheidungen im komplexen Bereich ein Gespür für die Situation. Ein Bauchgefühl für die Situation, weil es da wiederum, ne, wir sind wieder bei diesem Korrelation. Das heißt, ich brauche KI, kann mir tolle Texte rauspulvern, kann mir Antworten auf ganz viele Fragen geben, aber wenn es darum geht, eine wirkliche Entscheidung zu treffen, dann ist es mein Bauch, der entscheidet. Dann ist es meine Erfahrung, mein Intellekt, mein Talent, mein Gespür für das Problem, was entscheidet. Und das kann ich nicht an eine KI abgeben.
Denn das ist eine der wenigen Sachen, wo ich auch sage, wenn es dann perspektivisch darum geht, eben Entscheidungen zu treffen, die nicht zwangsläufig effizient sind, sondern womöglich effektiv, weil sie ethisch richtig sind, dann sehe ich da im Moment auch ganz klar noch den Menschen im Driver's Seat. Für alles andere habe ich bisweilen tatsächlich auch andere Sichten.
Ja.
Agree to
disagree. Siehst du, Christoph ging ganz schnell.
Ja, ich bin überrascht, dass Sepp so handsam heute ist. Es ist auch gar nicht schlecht, dass das jetzt...
Nein, es war eine hervorragende Antwort von Susanne.
Ah ja, selbstverständlich.
Also, das muss man, wir wollen hier handsam nicht mit guten Antworten verwechseln.
Fair enough. Wir sind leider schon fast am Ende jetzt der Sendung. Und bevor wir zu unserer Zusammenfassung mit den Takeaways kommen, liebe Susanne, vielleicht für dich nochmal die Gelegenheit, unseren Zuhörerinnen noch einen Appell deinerseits dazulassen im Zusammenhang mit dem, was wir heute gehört haben. New Work, Tight, Loose, Tight. Wie kann ich in der neuen Arbeitswelt bestehen, gut umgehen? Was ist dein Appell?
Mein Appell ist, dass sich Führungskräfte von, und zwar vom obersten C-Level bis auf jede Führungsbasis runter, sich tatsächlich mit dem Wirken von sozialen Systemen auseinandersetzen. Was ist eine Organisation? Wie funktioniert eine Organisation? Das heißt, wirklich in die praktischen Ansätze der Systemtheorie reinschauen, das lernen, das verstehen, weil daraus können viel bessere Rückschlüsse entstehen, was Führung machen kann, was Führung leisten kann, wie entschieden werden kann, wie eine Organisation transformiert werden kann, umgebaut werden kann, umgestellt werden kann. Und dass wir wegkommen davon, die Menschen müssen sich ändern, wir brauchen einen Mindset-Workshop, sondern lass uns wirklich mal an den Organisationen ansetzen, weil dann entsteht aus meiner Sicht wiederum das neue Arbeiten, wo Menschen mehr Sinn empfinden, mehr Spaß empfinden, mehr Zufriedenheit empfinden.
Vielen Dank für diesen schönen Appell. Sepp, mein Lieber.
Sehr gerne.
Was sind deine Takeaways heute aus dem Gespräch mit Susanne?
Die schöne Zusammenfassung.
Ja, also zunächst mal ein ganz großes Dankeschön. Ein sehr aufschlussreiches Gespräch zum Thema Berge, Meer und Steuererklärung. Ich nehme aber mit, New Work ist eben nicht der heilige Gral. Man kann es nicht oft genug sagen, du hast es uns damals auch schon gesagt, aber es wird einem eben auch ganz oft wie der heilige Gral verkauft. Aber es ist eben wichtig zu verstehen, dass es hier um die Organisation geht. Du hast noch was sehr Schönes gesagt. Wir müssen uns anschauen, was gilt es zu bewahren und was muss erneuert werden. Denn ich glaube, wir haben im Moment auch gerade so zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Einmal die, die den Status quo lieben gelernt haben und alles so behalten möchten, wie es schon immer war. Und dann die, die alles fundamental neu machen möchten. Aber ich glaube, wenn sich diese beiden Lager mal zusammensetzen und verstehen, dass es Gutes von früher gibt und Gutes von morgen, das würde vielen sehr helfen. Und dann hast du noch gesagt, voranirren. Und das nehme ich für mich mit, genau wie den ganzen Tight-Loose-Tight-Ansatz. Ich selber würde von mir behaupten, dass ich heute schon mein Team so führe. Ich würde mir aber im Detail nochmal anschauen, was ist es insbesondere auch bei der Definition ganz weit vorne. KPIs, habe ich gesehen, sind da auch ein Bestandteil, um nochmal zu schauen, ob ich was für mich nachsteuern kann.
Dann kannst du doch am 15. März früh um 8:30 zu mir in den Workshop kommen.
Ist es online, liebe Susanne?
Es ist online, ja.
Das heißt, hier kann jeder unserer
Hörerinnen dazu kommen. Eine kleine Mini-Tight-Loose-Tight-Einführung, 90 Minuten.
Ja, das darfst du, der Ton ist dabei leiser geworden. Der Werbeblock ist völlig in Ordnung. Das darfst du doch hier machen.
So, ist der leiser geworden? Das wollte ich
nicht. Du bist leiser geworden. Du warst ganz vorsichtig und zaghaft, aber ich finde das völlig in Ordnung. Also wer Lust hat, am 15.03. Tight Loose Tight kennenzulernen bei Susanne Online, herzlich eingeladen. Ich runde das Ganze mit meinen Takeaways noch ab. Ich nehme für mich mit, dass ich die Kreativität und die Neugier zu fördern und zu erhalten als permanente Führungsaufgabe häufiger jetzt im Blick haben möchte, weil das auch bei mir so in Schüben kommt und natürlich auch anstrengend ist. Aber ich wünsche mir auch von Herzen, dass es über die Anstrengung gestellt, dass die Leute die Sinnhaftigkeit von Themen hinterfragen und nicht einfach das machen, was wir schon immer gemacht haben und das, was ich gesagt habe, sondern greife ich so ein bisschen das auf, was Susanne gesagt hat, Selbstverantwortung bei den Leuten zu entfachen, dass die sich einbringen können und verwirklichen können. Das ist eigentlich auch einer meiner wichtigsten Themen in der Führung, darauf mehr zu achten. Und was ich überraschend und irgendwie auch entspannend fand, ist, dass den Unternehmenspurpose mit dem persönlichen Purpose zusammenzulegen sein kann, aber nicht sein muss. Und dass es manchmal auch gut tut, wenn man das nicht macht oder machen muss, weil es auch zu Problemen führen kann. Das waren so meine Takeaways. Und damit würde ich auch gerne nochmal der Susanne ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Interview, für das Gespräch aussprechen. Hat Spaß gemacht mit dir. Und alles Gute und dann sehen und hören wir uns bald wieder.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht mit euch.
Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.